Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Ja, das ist ein Zufall, weil so heißt die Tochter meiner Mutter auch. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wach und orientiert sind, denn hier geht es ja jede Woche um nicht mehr und nicht weniger als um das Leben. Und Sie hören heute unter anderem die Geschichte von Sabine, deren Leben, als sie Ende 30 war, völlig auf den Kopf gestellt wurde.
Ich bin irgendwann mal rumgelaufen und bin in ein anderes Zimmer gegangen. Und das war so eine Art, ja, unser Schreibbüro mit Computer und Büchern. Und ich hatte dann nur zum Fenster rausgeguckt und durch einen Windstoß ist die Tür zugegangen. Eine Türklinke zu nehmen, Tür auf und man geht wieder raus. Das wusste ich nicht. Also stand ich da auch die ganze Zeit. Ich habe mich auch nicht hingesetzt, obwohl Stühle da waren oder eine Couch. Ich wusste nicht, dass man sich setzt. Ich stand da einfach.
Was ist da los bei Sabine? Was ist da dass sie sich an solche Sachen nicht erinnert oder nicht weiß, was sie da tun soll. Das wird sie nachher selber noch erzählen. Sie werden ihre Geschichte hören. Und einen Gast habe ich heute natürlich auch hier mit bei Plus 1. Deswegen heißt die Sendung so. Mein Plus 1 kenne ich durch den Job. So viel kann ich schon mal verraten. Sie kennen ihn vielleicht auch durch den Job, wenn Sie in Berlin schon mal mit einem der über 8000 Taxis gefahren sind. Zwei davon gehören ihm. Er ist nämlich Taxiunternehmer und er hat eine eigene Kolumne bei Cosmo Radio vom WDR, die ich jede Woche mit ihm aufzeichne, also produziere. Timocin Campina ist
Campina,
heute hier.
Campina, richtig. Campina, Campina, wenn ich bei Ämtern bin. Champner. Das ist originaltürkisch.
Ach ja, siehst du, und das, ich spreche es immer falsch aus, ne?
Ich finde es aber nice. Also hat da irgendwas Italienisches.
Also Champiner?
Champiner.
Champiner?
Das R wird gerollt, ah, genau.
Ich arbeite noch dran.
Ja, du machst es super.
Und dein Vorname ist ja eigentlich Timocin, aber alle nennen dich
Timo.
Timo.
Timo, ganz genau. Daher auch, also Timocin, also logischerweise wäre ja Timu mit U, aber seit dem Kindergarten hat sich irgendwie Timo eingebürgert. Finde ich auch nicer, ehrlich gesagt.
Und wir reden nachher natürlich noch über deinen Beruf, weil wir uns ja auch so kennengelernt haben und auch über deine Berufung, was ein und dasselbe ist. Das ist nicht selbstverständlich, finde ich. Aber weißt du, warum ich dich heute hier unbedingt bei Plus 1 haben wollte?
Sag's mir.
Kommst du nicht drauf?
Ich komme nicht drauf.
Wir treffen uns ja immer Freitagabend, also nach so einer langen Arbeitswoche. Du arbeitest viel, ich arbeite viel. Ich komme immer völlig abgestresst, so auf dem letzten Zahnfleisch bei dir an. Du bist auch nur am Ackern, aber du schaffst es irgendwie immer mit deiner positiven Art und deiner Herzenswärme, dass ich nach unserer Aufzeichnung immer gut drauf bin.
So geht es mir übrigens aber auch. Aber schön, dass du es sagst.
Ja, aber wo nimmst du diese positive Energie her?
Wo nehme ich diese positive Energie her? Gute Frage. Also ehrlich gesagt bin ich bin ganz ehrlich eigentlich negativ eingestellt, weil ich auch immer mal denke, oh, die Arbeit schafft mich wirklich.
Ja. Aber das lässt du dir nicht anmerken?
Nein, warum soll ich meinen Emotionen oder meinen Ballast bei anderen Leuten ablassen? Nein, ich versuche erst durch die Kommunikation mit anderen Leuten wieder auf ein besseres Level zu kommen, definitiv. Es ist ein Mindset. Wenn du schlechte Dinge noch vergrößerst, als sie wirklich sind, dann bist du auch ganz negativ eingestellt.
Also du stehst morgens mit so einer Haltung auf, also auch wenn du jetzt mal nicht gut drauf bist, stehst du auf und sagst, so?
Nein.
Heute bin ich gut drauf?
Nein,
oder?
Nein, überhaupt gar nicht. Also vor dem ersten Kaffee geht sowieso erstmal gar nichts. Aber ich bin eigentlich schlecht gelaunt. Also nicht schlecht gelaunt in dem Sinne, ich bin nicht depressiv, aber ich habe erstmal keinen Bock auf den Tag. Aber was bringt mir das, mit dieser Einstellung durch den ganzen Tag zu laufen? Das bringt mir gar nichts, das blockiert mich eher. Also versuche es einfach positiv zu nehmen. Also ich denke in meinem Kopf, nein, es ist gut, mach.
Also du gehst auf so eine rationale Art und Weise
ganz
irgendwie
genau.
Rein und sagst so, okay. Aber weil selbst nach Rückschlägen hast du ja auch irgendwie immer so eine Lebensweisheit, kann man schon sagen, parat. Also ich erinnere mich an eine Katastrophenwoche bei dir.
Ich weiß, worauf du hier aussiehst.
Da hattest du einen Unfall mit deinem neuen Wagen. Und noch viel schlimmer, du hattest vergessen, deine Konzession verlängern zu lassen. Also deine Erlaubnis, quasi dein Taxifahrerlaubnis. Und dann kam noch ein Brief, dass du deinen Führerschein abgeben musst, irgendwann demnächst, weil du geblitzt wurdest.
Eine Katastrophenwoche.
Und das ist deine Existenz. Also wie gehst du, was machst du in solchen Krisen? Dann kannst du nicht sagen, ja, super, das löse ich jetzt irgendwie. Oder
also meine Frau macht sich über eine Sache lustig, über einen Satz, den ich immer wieder sage. Das ist nämlich Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. So, es nützt nichts, sich Gedanken über 10 Sachen zu machen, sondern man nimmt sich ein Problem und versucht, den zu lösen und dann kommt das nächste. Also Schritt für Schritt, es nützt wirklich nichts, das blockiert im Kopf einfach nur. Und sie macht sich echt lustig darüber, Schritt für Schritt, weil sie meint, ich bin total langsam.
Vielleicht hast du das ja beim Taxifahren gelernt irgendwie, denn da hast du auch schon mal das ein oder andere Mal die Probleme von anderen Menschen gelöst. Also du begegnest oft Menschen in Krisen und da hören wir nachher noch mehr zu.
Ja, definitiv.
Menschen, denen du geholfen hast beim Taxifahren.
Beim Taxifahren.
Man kann ja so vieles richtig machen und noch viel mehr kann man falsch machen im Leben, besonders wenn sie Kinder haben. Also was kann da bei der Erziehung alles in die Hose gehen? Sind bei dir und deiner Frau, Timo, sind Kinder in Planung eigentlich?
Gerade nicht, weil ich bin selbstständig, sie ist selbstständig, sie ist Personal Trainerin. Also wir sehen uns kaum. Also soweit ich weiß, das muss man zum Kindermachen sich auch mal ein bisschen sehen.
Sehen reicht aber auch nicht.
Sehen reicht auch nicht.
Ja, aber ich meine, es könnten ja auch kleine Monster werden, wenn man so Kinder in die Welt setzt, die man da so ranzüchtet.
Wenn sie nach mir kommen, Entschuldigung.
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, deren Sohn ist 8, glaube ich, jetzt mittlerweile und ein sehr, sehr zorniger Mensch. Das habe ich wirklich bei einem Kind ganz selten erlebt. Es muss immer alles nach seiner Nase gehen. Und wenn nicht, dann sagt er so Sachen zu seiner Mutter wie, ich hasse dich. Also wenn sie beim Playmobil-Spielen irgendwie die Figur ins falsche Auto setzt, dann ist wirklich, der sagt zu seiner Mutter, ich hasse dich.
Aber die Frage ist, woher nimmt ein kleines Kind diesen Hass?
Also, das, keine Ahnung, aber ich denke immer so, was, mach doch was als Mutter, aber was, ne? Und das bringt uns zur heutigen Frage an Martin Kess, auch bekannt aus dem Spotify-Podcast Pardiologie, den er mit seiner Frau Charlotte Roach macht. Und da hat er sich unendliche Lebensweisheit angeeignet, die er jede Woche hier bei Plus Eins mit uns teilt. Hallo Martin, heute ausnahmsweise mal am Telefon.
Hallo Sonja.
Hallo. So haben wir Radio vor 100 Jahren gemacht mit Telefon. Die Frage an dich heute ist, was zur Hölle sollen wir bitte machen, wenn Freunde oder Bekannte ihre Kinder schlecht erziehen, sage ich jetzt mal, ansprechen oder aushalten und wenn ja, wie?
Also ich habe Ansprechen nie geschafft. Also muss ich ganz klar sagen. Also ich stehe da staunend davor, vor so einem, sagen wir mal, komplett anderen Erziehungskonzept, wie ich das machen würde. Und ich schüttle innerlich heftigst mit dem Kopf, aber das sieht nach außen niemand. Ich kriege das nicht hin. Und ich habe aber auch das Gefühl, na gut, also erstmal ungefragt Ratschläge erteilen ist ja sowieso immer eher nicht so der Königsweg. Aber jetzt im Falle von Kindererziehung, finde ich, ist das ungefähr genauso gefährlich, wie wenn es um die Partnerwahl geht von Freunden oder Bekannten.
Was ist denn, lass uns das mal kurz definieren, was ist denn für dich ein komisches oder ein schlechtes Erziehungskonzept? Das ist ja sehr subjektiv.
Okay. Ja, ich erzähle ein Beispiel, was jetzt tatsächlich auch in Kreuzberg stattgefunden hat, auf einem Kinderspielplatz. Mhm. Da ist eine super Wippe für irgendwie so ein super Kinderspielgerät für eine Person. Und da sitzt ein kleines Mädchen drauf und wippt und freut sich den Arsch ab. Und davor steht eine lange, lange Schlange von anderen Kindern. Hm. Und der Vater von dem Kind steht neben dieser Superwippe und guckt sich an, wie seine Tochter stundenlang wippt und Freude hat. Und die anderen Eltern werden so langsam unruhig, weil man würde doch denken, es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz von Höflichkeit und Teilen. Hm. Und irgendwann platzt einem der Eltern der Kragen und der raunzt diesen Mann an, ob vielleicht die Tochter auch mal den Platz freimachen könnte.
Aber ist das vielleicht...
Und dann sagt, ja, pass auf, dann sagt dieser Mann ganz cool, das bestimmt meine Tochter selbst.
Okay.
So. Das ist jetzt für mich ein so unfassbar entgegengesetztes Erziehungskonzept zu dem, wie ich versucht habe, meine Kinder zu erziehen. Mhm. Ja, da stehst du, was machst du da?
Aber vielleicht hat dieser Wippenvater sein Kind nur ganz, ganz bewusst auf eine sehr, sehr egoistische Welt vorbereitet.
Aber wozu?
Wozu, genau.
Ja, weil diese Welt so egoistisch ist. Ne?
Weil es zwar Väter gibt, die ihre Kinder so erziehen wahrscheinlich.
Ja, also das ist ja das, was ich meinte, es ist so sehr subjektiv. Was machst du denn, wenn du das, also wenn du innerlich den Kopf schüttelst, Martin?
Ja. Was? Dann würden andere zu Recht sagen, du bist zu feige, du gehst diesem Konflikt aus dem Weg. Ne? Mhm. Aber ich finde, Erziehung ist so unfassbar heikel, weil die anderen, die das andere Konzept haben, die haben sich ja auch Gedanken gemacht, die berufen sich ja auf irgendwas. Und wenn ich jetzt da mich einmische und sage, ja, aber hier und so könnte vielleicht mal, dann würden die sagen, ja, aber unser Erziehungsguru so und so hat aber geschrieben, das ist in der jetzigen Entwicklungsphase für das Kind ist das unfassbar wichtig, dass das Kind eben jetzt keine Grenze gesetzt bekommt.
Aber vielleicht wäre der Einwand ja ein Denkanstoß. Also ja. Was soll im schlimmsten Fall passieren?
Was im schlimmsten Fall passiert ist, dass die Eltern sauer sind, dass sie das als übergriffig empfinden und dass sie sagen, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Das passiert.
Was lernen denn wir kinderlosen Menschen daraus? Also ich nehme jetzt mit, ich meine, ich habe...
Ihr Kinder, naja, also erstmal finde ich ehrlich gesagt, dass ich würde das gar nicht unterteilen in kinderlos und nicht kinderlos, ne? Sondern ihr befindet euch in irgendeinem Raum und dann werdet ihr plötzlich von einem Kind in irgendeiner Form eingeschränkt oder beeinflusst. Und dann hat dann doch jeder das Recht zu sagen, Moment mal, das geht so nicht. Mhm. So wie ich das bei, das mache ich ja auch, also ist man ja nicht nur.
Naja, du machst du schüttelst den Kopf innerlich.
Stell mir das gerade vorzustellen.
Ja, oder ja, also wenn das Kind mich jetzt wenn das Kind mich jetzt in irgendeiner Form attackieren würde, dann würde ich ja, dann kann ich natürlich reagieren. Aber das ist ja übrigens auch da muss man ja total aufpassen, du darfst ja nicht ein anderes Kind maßregeln und erziehen. Das verbieten sich die Eltern ja. Das ist ja ein hochsensibles, ganz schwieriges Thema. Wie gesagt, der Mann an der Superwippe, der Vater, der hat sich ganz klar das verbeten, dass die sich da einmischen. Ne?
Ich nehme mit, man kann eigentlich nur alles falsch machen. Das ist ja schrecklich.
Das ist bei Erziehung aber übrigens sowieso so, natürlich.
Vielen Dank, Martin.
Bitteschön.
Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Alles klar,
tschüss.
Bis dann, tschüss.
Ja, und wenn Sie eine Frage an Martin haben oder einen Ratschlag in Sachen Beziehung, Erziehung und Leben brauchen, ja, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Ich bin es doch ein bisschen erleichtert, dass ich keine Kinder habe.
Also ganz ehrlich, soll ich was sagen? Ja. Also ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, wenn ich das sage, weil ich komme aus der türkischen Kultur und da sind ja Kinder eigentlich so ein Lebensziel. Aber wenn, dann denke ich mir auch so, Gott, was bist du für ein Türke eigentlich? Wenn du sagst, okay, ich bin froh, eigentlich keine Kinder zu haben.
Ja, man ist ja so überfordert, machst du es so, machst du es falsch, wie bewerten dich die anderen, wie kommt dein Kind zurecht, wenn du dem das Teil nicht
das
beibringst?
Das wäre mir relativ egal zum Beispiel, wie andere das sehen würden, aber ich glaube, es gibt keinen Königsweg bei der Kindererziehung. Mhm. Also ich glaube, Eltern machen erst auch einfach nur und hoffen einfach, dass sie was Gutes gemacht haben. Auch wenn es immer so aussieht, als ob die immer so einen Masterplan für alles hätten, ne? Ist es halt meistens wahrscheinlich gar nicht.
Genau, Eltern, macht einfach. Macht's richtig, bitte. Wie wollen wir leben? Mit wem wollen wir leben? Und mit was wollen wir leben? Es sammeln sich ja so einige Gegenstände bei einem an. Ich war gestern im Keller, um die Weihnachtsdeko rauszuholen. Halleluja, habe ich gedacht.
Einer von denen gewesen.
Also beim Adventskranz immer noch die Tannenzweige vom letzten Jahr.
Echt?
So ein Typ bin ich. Ja. Also ich kann mich ganz schwer trennen. Also ich bin schlecht im Dinge loslassen, denn Dinge erzählen ja oft so eine Geschichte über das Leben, über das Weihnachten im letzten Jahr zum Beispiel. Und diese Geschichten, die diese Gegenstände erzählen können, die sammelt meine Kollegin Katja Bigalke jede Woche für uns ein. Hallo Katja.
Hallo.
Wen hast du getroffen? Welchen Gegenstand hast du uns heute quasi in Geschichtenform mitgebracht?
Also ich war bei Jan Bluthart, das ist ein Schauspieler und was mich an dem interessiert hat, ist, dass der keinen festen Wohnsitz hat. Also der hat seit einigen Jahren schon eine feste Adresse aufgegeben und pendelt immer zwischen den Spielstätten, an denen er engagiert ist, hin und her und muss sich dementsprechend ganz schön reduzieren, weil man natürlich nicht mit so einem ganzen Haushalt da immer durch die Gegend zieht. Und das fand ich natürlich total spannend, weil ich dachte, wenn man so reduziert lebt, dann sucht man wahrscheinlich, das war die Hypothese, ein paar wenige Gegenstände aus, die von besonderer Bedeutung sind. Und da habe ich ihn mal gefragt, ob es so etwas vielleicht auch in seinem Leben gibt.
Ich habe schon ein paar Sachen, aber das ist schon eher so Sperrmüll. Und man kann es auf 2,5 mal 2 Meter zusammenstellen und so steht es auch in einem Storage hier irgendwo in Berlin.
Du hast aber ein Objekt, was du eigentlich immer mitnimmst.
Mein Fahrrad, ja. Es hat ein wunderbares Blau. Das ist so zwischen Kobalt und Himmelblau. Ist von so einem Versender, Radon heißt das. die verschicken die Fahrräder, man muss dann selber zusammenbauen. Ich habe es gebraucht gekauft, da war es schon zusammengebaut natürlich. Ich habe es auch noch ein bisschen aufgepimpt.
Womit denn?
Ich habe zum Beispiel die Sattelstütze, da habe ich eine hydraulische Sattelstütze nachgerüstet, weil wenn man bergauf fährt, muss man die Sattelstütze hochfahren. Und wenn man das jedes Mal von Hand macht, indem man mit einer Hand am Lenker ist und mit der anderen Hand die Sattelstütze löst, das Ding hochzieht, zum einen kommt man nicht auf die richtige Höhe oft, zum anderen, wenn da eine Wurzel kommt, haut sich halt auch schnell mal hin. Und so kann ich vorne per Knopfdruck am Cockpit, also am Lenker, kann ich sozusagen drücken und die Sattelstütze fährt hoch. Wenn es aber bergab geht, muss ich sie runterfahren, um mein Gewicht aus dem Zentrum manchmal wirklich nach hinten zu verlagern, für die Drops zum Beispiel oder für einen Sprung. Wenn du springst, macht man den sogenannten Bunny Hop. Das heißt, du setzt dich quasi so hinten rein, so als würdest du dich aufs Sofa setzen und lässt die Arme vorne gerade. Dadurch steht das Fahrrad auf. Dann musst du aber aufstehen, dich strecken und ziehst den Lenker so bis zu dir an die Hüfte. Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Also das Fahrrad hängt jetzt so hier zwischen mir. Und jetzt ziehe ich den Lenker nach vorne, strecke die Arme und dadurch rutscht der Sattel unter mir durch. Wenn der jetzt lang wäre, dann würde ich mir den jedes Mal in den Arsch... Hilfe! Was sage ich hier? Da gibt es eine Kollision im unteren Sitzbereich.
Was hast du noch dran gemacht?
Ich habe den Vorbau kürzer gemacht, weil das für das Marathonfahrrad war der fast 90 Millimeter lang. Dadurch hast du eine super Rennposition, bist irre schnell auf dem Fahrrad. Aber auf dem Trail ist es nicht gut, weil du sozusagen so ein Lenkgefühl hast, das viel zu weit ist.
Seit wann arbeitest du dich so ein in diese verschiedenen Fahrtechniken?
Ja, seit ich das gekauft habe, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ja, ich meine, wenn ich mich jetzt so höre, denke ich auch so, okay, ganz schön nerdig, aber ja, ist halt so, macht halt unheimlich Spaß. Also wenn ich ein paar Tage kein Fahrrad fahre, dann geht es mir nicht so gut. Also es kostet mich sehr viel Überwindung, mit den Öffentlichen zu fahren. Das strengt mich deshalb vor allem an, weil mir das zu langsam ist. Also springen, ne? So ein Bordstein ist halt überhaupt kein Hindernis mehr. Ja, auch so Balance und so und vorausschauendes Fahren vor allem, weil man bergab halt absolut im Moment ist, eigentlich wie Skifahren. Man kann da an nichts anderes denken. Natürlich mache ich es auch deswegen, ne? Um den Kopf frei zu kriegen. Aber das ist ja bei Sport, glaube ich, im Allgemeinen eher so.
Also du springst mit deinem Mountainbike da auch durch,
ja,
die Gegend.
Ich liebe das. Aber ich habe total Spaß dran, weil das irgendwie wahrscheinlich auch so ein Kindertraum ist, so zu fliegen. Also meine Theorie oder meine Beobachtung ist einfach, dass man natürlich ab 40 irgendwie meist schon irgendwie ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat und sich das dann auch leisten kann. Und auch in dem Moment, wo man merkt, ah fuck, jetzt geht das alles irgendwie rückwärts mit dem Körper und so, da gibt man nochmal so Gas mit einem High-End-Equipment, weil das ist halt alles auf so einem Level mittlerweile. Das Gerät erledigt wahnsinnig viel für dich, wenn du ein paar Regeln beherzigst.
Ein Fahrrad lässt dich auch irgendwo ankommen?
Puh, ja, das mit dem Ankommen. Ich habe das Gefühl, dass ich das die letzten 6 Jahre gar nicht so wollte. Mir war das Recht, eigentlich immer an einem anderen Ort zu sein. Oder anders gesagt, wenn ich irgendwo eine Weile bin, dann fängt mir an, die Decke auf den Kopf zu fallen. In vielerlei Hinsicht. Wenn ich Leuten zu nahe komme, wenn ich in so einem Ensemble bin, diese Ensemble-Dynamik, das hat mich immer fertig gemacht, weil ich damit keinen Umgang gefunden habe. Ja, ich hau schon eher ab. Und das Fahrrad ist dann eigentlich folgerichtig.
Hast du auch Fotos von dir auf dem Fahrrad?
Da müsste ich suchen. Doch, ich habe sogar kleine Videos, wo ich so springe und so ein Quatsch.
Können wir mal sehen?
Nein, das ist total unspektakulär.
Ach, du wirst enttäuscht sein. Ach komm, nee, zeig
das mal. Zeig mal. Das sieht wirklich so läppisch aus. Wenn man weiß, wie viel Kraftaufwand da drin steckt, dann sieht man, wenn man so macht, so. Und jetzt haben wir hier. Da kommt man von ganz oben runter, hat tierisch Speed. Dann gibt es hier so eine Kurve, da ist eine Wurzel, die darf man nicht erwischen, sonst haut es einen hin. Man muss eine relativ enge Kurve nehmen und dann geht es hier so ungefähr 2,5 Meter rauf. Und dann kannst du hier drüber springen und das so überbrücken. Du kannst es auch ganz normal fahren, aber es macht Spaß. Wenn man genug Speed hat, fliegt man das. Und ich habe ewig probiert und habe immer die Kurve nicht schnell genug gekriegt. Dadurch hatte ich nicht genug Schwung, um da oben zu springen. Und ich glaube, da schaffe ich es jetzt endlich mal. Ich glaube. Yeah. Total Banane, oder? Ich meine, es sieht aus wie... Aber hier kann man sich nochmal die Sprungtechnik...
Kannst du es nochmal bitte machen?
Guck mal. Du siehst, es ist, ja, ist doch höher, als man denkt.
Slow-Mo ist besser.
Ja. Ja. Pass auf, weil ich springe hier ab. Also das da ist schon Sprung. Jetzt siehst du, das Vorderrad geht hoch. Ich habe die Arme gerade. Jetzt stehe ich und das Fahrrad liegt so quasi mit dem Lenker in meiner Hüfte. Und jetzt ziehe ich sozusagen mit dem Arm, davon kommt auch mein Tennisarm, weil ich noch zu gebeugt bin. Ich müsste eigentlich körperlich müsste ich viel gerader sein, jetzt hier in der Luft stehen. Und genau, und dann ziehe ich das Fahrrad nach vorne. Und wenn da der Sattel oben wäre, dann würde man nicht so hochkommen. Aber du siehst jetzt schon, ich fliege ja irgendwie, das ist ja trotzdem so anderthalb Meter. Fliegt da so. Und da habe ich die Wurzel noch erwischt, aber war mir scheißegal.
Ich erkenne mich in so vielem wieder und in manchem auch gar nicht beim Fahrradfahren. Ich bin ja auch so eine leidenschaftliche Fahrradfahrerin, aber ich kann nicht mal über so einen Bordstein, da habe ich mir schon mal einen Platten vorne geholt, weil ich einfach so dusch auf den Bordstein drauf bin.
Wie viele Knie habe ich mir aufgerammt, wirklich deswegen.
Aber was für ein cooler Typ. Und da denkt man so, was so ein einfaches Fahrrad, oder beziehungsweise nicht so einfaches Fahrrad, aber was so ein Fahrrad über so einen Menschen und so ein Leben erzählen kann, oder?
Ja, wie das ihn auch physisch prägt.
Ja.
Ja, also das fand ich irgendwie auch ganz interessant mit diesem Fahrradarm. Ich habe danach auch von ihm ganz viele Filmchen zugeschickt bekommen über so Typen, die auf diesen Trails unterwegs sind. Und ich habe mir das vorher nie angeguckt, aber das ist großartig, absolut toll. Da liegt dann so eine Musik darunter und die springen dann da durch die Auvergne irgendwie in so einer bergigen Landschaft. Das ist Wahnsinn, total toll.
Und aber auch diese Sache, dass er nicht gerne öffentliche Verkehrsmittel fährt und dann lieber mit dem Fahrrad.
Das kenne ich auch.
Oh, weil man ja so fremdbestimmt ist, immer wenn man mit der Bahn unterwegs ist und beim Fahrrad, du fährst einfach los, wann du willst. Ne?
Ja, vor allen Dingen sofort.
Ja, und kommst mit eigener Muskelkraft wo an im besten Fall.
Ist auch mein Ding.
Vielen Dank, Katja, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast.
Nicht zu danken, sehr gerne.
Jetzt werden Sie ganz anders auf Ihr Fahrrad steigen beim nächsten Mal. Das schwöre ich Ihnen. Fährst du eigentlich auch Fahrrad, Timo?
Überhaupt gar nicht. Ich bin leidenschaftlicher Autofahrer. Und ja. Ich sehe das Ganze aus einer ganz anderen Sicht, ehrlich gesagt. Es ist immer so ein täglicher Kampf auf der Straße mit einem Taxi und Fahrradfahrer. Fahrradfahrer sind immer so ein kleines Thema für sich.
Vorsichtig, was du sagst.
Ja, ich weiß schon. Ich bin da ganz gefährlichen Terrain gerade.
Wie kann man da auf Augenhöhe agieren?
Respekt voneinander, wirklich vorausschauendes Fahren definitiv und Verständnis für den anderen zeigen. Ich spreche von beiden Seiten definitiv. Nur so funktioniert es gerade in der Stadt wie Berlin.
Mhm. Über das Autofahren in Berlin und vor allen Dingen über das Taxifahren sprechen wir nachher auch noch hier bei Plus 1. Mein heutiger Gast ist Timuçin, beruflich Taxiunternehmer. Privat kann man sagen, ein ziemlicher Pumper.
Ja.
Oder?
Ja,
würdest du dich auch so bezeichnen?
Also seitdem ich klein bin, habe ich verschiedenste Sportarten gemacht. Vom Turnen bis zum Fußball, Basketball habe ich 12 Jahre lang gespielt. Mhm. In der zweiten Regionalliga übrigens.
Ach so.
Gegen Ende, ja klar. Und dann habe ich einen Schwimmunterricht gewählt, also ich habe einen Schwimmverein und letztendlich habe ich mit der Zeit natürlich kommt die Ernsthaftigkeit des Lebens. Und aber Sport konnte ich nicht lassen und das war halt Gewichtheben. War halt dann meine Leidenschaft seit dem Zeitpunkt.
Und weil Sie Timo leider nicht sehen können, also er besteht quasi nur aus Muskeln. Ja. Wie hoch bzw. wie niedrig ist dein Körperfettanteil?
Also mein
das wird doch immer gemessen.
Genau, es wird gemessen, genau, habe ich auch gemacht, ehrlich gesagt. Und zu meinen Spitzenzeiten hatte ich 7-8% Körperfett.
Zum Vergleich, ich habe so 30% Körperfett. Ich weiß, das war ich so eine.
Also 15, mit 15% würde man im normalen Bereich liegen. Ja.
Danke.
Ja, aber nicht, also man, es ist immer irgendwie diese Frage Ästhetik und Gesundheit.
Genau, worum geht es denn beim Kraftsport?
Am Anfang ging es ja wirklich nur um die Ästhetik, muss ich wirklich sagen. So fängt jeder an sich und irgendwann wird es zum Lifestyle. Irgendwann war der Sport eigentlich viel mehr eine Befreiung aus dem Alltag. Sorgen und Probleme und Gedanken hinter sich lassen und sich wirklich nur auf den Sport konzentrieren. Müde nach Hause fahren, zwar müde, aber glücklich. Halt. Und dadurch beziehe ich auch einen Teil meiner Energie.
Wie viele Stunden verbringst du in der Woche so im Fitnessstudio?
Na, ich sage 2 Stunden. 2 Stunden, da sind aber schon das...
Pro
Trainingseinheit, also eineinhalb Stunden trainiere ich und eine halbe Stunde geht halt, ich bin ein sehr eitler Mensch, ehrlich gesagt, für das Duschen und Fertigmachen. Das muss sein.
Der Bart wird
der
noch
Bart, genau, richtig.
Aber und wie viele Tage dann in der Woche?
Von Montag bis Freitag, wenn es geht. Ja.
Wie stehst du zu deinem Körper? Ist es ein guter Freund?
Mein Körper definitiv, klar, natürlich. Also gerade wenn ich, auch das so mit deinem Sport, da geht ja die Ernährung einher. Ne? Und wenn man dann wirklich anfängt mal zu gucken, okay, bewusst sich zu ernähren und zu gucken, okay, das führe ich meinem Körper zu oder das lasse ich lieber sein, hat man ein ganz anderes Verhältnis zu seinem Körper. Mhm. Und definitiv, und man fühlt sich auch ich sage mal auch, selbst wenn es ein Placebo-Effekt wäre, was das ist ja nicht, was ja definitiv nicht so ist, aber selbst dann würde ich für meine, habe ich für meine Psyche sehr viel getan. Also ich stehe in einem sehr guten, einer sehr guten Symbiose mit meinem Körper. Also ich fast, also es hört sich dumm an, aber so wirklich so, manchmal gehe ich über meine Schultern oder so, versuche die einzelnen Partien zu spielen. Es hört sich total merkwürdig an, aber das, es ist ein schönes Gefühl, definitiv, klar.
Also raus in den Park.
Definitiv.
Mal eine Runde um den Block.
Schadet nicht.
Sportfrei. Du kennst das aus deinem Job. Ständig steigt wer Neues ein und erzählt dir ein bisschen, mit ein bisschen Glück, eine schöne Geschichte irgendwie, so
ja,
aus dem
richtig,
Leben. Ne? Und so ähnlich ist das hier auch. Also du kriegst hier bei Plus Eins, oder sie kriegen hier sehr viele Eindrücke in anderen oder aus anderen Leben. So ist das jetzt nämlich auch. Jetzt steigt mein Kollege Klaus Schirmer ein. Hallo Klaus.
Hallo.
Und hat uns eine Geschichte mitgebracht. Was für eine Geschichte?
Ja, es geht um eine Frau, die heißt Sabine und sie ist 38 Jahre alt. So viel mal.
Ich habe mit meinem Mann die alten Adressen, wo ich in meiner Kindheit gewohnt habe, abgefahren. Und das war deine Wohnung und da hast du gewohnt und das ist dein Kinderzimmer. Und ich stehe davor und denke mir, naja, es ist auch nur ein Haus und hat eine Tür und hat Fenster.
Ja, es geht in der Geschichte von Sabine zum einen um die Angst, wenn man auf einmal alles im Leben verloren hat. Und zum anderen um die Freiheit, die man dadurch vielleicht auf einmal hat, wenn man plötzlich mit Ende 30 ein komplett neues Leben zu beginnen hat.
Was wir wissen, was wir schon verraten können, als sie Ende 30 war, hat sie alles im Leben verloren, aber damit irgendwie auch die Freiheit gewonnen, nochmal neu anzufangen. Wo beginnt denn Sabines Geschichte?
Also die Geschichte beginnt an einem Tag im Oktober. Sabine und ihr Mann Jürgen kommen aus dem Herbsturlaub zurück, aus dem Bayerischen Wald. Es ist der erste Arbeitstag und Jürgen erhält einen Anruf. Seine Frau sei auf der Arbeit zusammengebrochen. Er fährt sofort hin und bringt sie zum Hausarzt. Der überweist sie direkt ins Krankenhaus und die erste Vermutung dort ist Nierenbeckenentzündung. Sie ist mehrere Tage dort und auf einmal verschlechtert sich ihr Zustand, worauf sie in die Uniklinik überwiesen wird. Und dort stellt man dann die Diagnose Hirnhautentzündung mit akuter Lebensgefahr. Nach 4 Tagen stationärer Behandlung wird sie dann dort entlassen. Sie wirkt auf ihren Mann gesund und er erzählt ihr, dass am nächsten Tag ja die Familienfeier ist. Seine Mutter wird 60 und da gehen sie hin und er sagt ihr noch zuvor, guck mal, wie es dir geht, so lange bleib mal und sag's mal einfach Bescheid, wenn es dir zu viel ist irgendwann.
Ja, weil gerade noch lebensbedrohlich und jetzt lustiger Familiengeburtstag.
Ja, aber sie sind ja hingefahren und er hat ihr vorher gesagt, hör mal zu, also... Hat ja auch immer Spaß gemacht mit den Leuten und du magst ja meine Mutter und so weiter. Also wir probieren es einfach mal, wie lange du durchhältst.
Wir waren ungefähr eine Stunde dort, ist meine Frau raus und hat so das Weinen angefangen, wie ich also wirklich noch keinen Mensch habe weinen sehen. Panisch, Angst. Und sie sagt zu mir ganz einfach, ich erkenne niemanden mehr, ich weiß nicht mehr, wer die Leute sind. Und ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, was losgeht, was geht jetzt ab. Also das hat nicht mal ein Vorzeichen, war gar nichts. Das ist innerhalb von einer Stunde oder einer Sekunde, kann man ja fast sagen, ist das passiert. Was Gedächtnis weg.
Und einen Tag nach dieser Familienfeier geht Jürgen sofort mit Sabine wieder zum Hausarzt. Und der beruhigt ihn und sagt, ja, Ruhe ist das Wichtigste, sie soll viel schlafen und in 2 Wochen sei sie wieder die Alte. Und ihr Mann Jürgen glaubt natürlich dem Hausarzt, also ausruhen, schlafen. Aber er merkt so langsam, irgendwas ist seltsam.
Bis ich dann nach 2 oder 3 Tagen gemerkt habe, dass sie das nicht versteht. Also wenn ich früh sage, sie soll, wenn sie Hunger hat, soll sie was essen oder was trinken. Sie wusste ja nicht, was Hunger ist. Sie wusste auch nicht, wo sie hin soll. Also sie wusste nicht, wo der Kühlschrank ist.
Also sie wirkt schon mit den absolut kleinsten Dingen überfordert.
Das habe ich erst so nach ein paar Tagen so richtig realisiert. Und dann ging es halt wirklich los mit Wohnungsbegehung und was da ist und was dort ist. Und versucht alles zu erklären, auch dann, nachdem ich festgestellt habe, dass es also nicht unbedingt was nützt, ein Brot hinzulegen und ein Messer, sondern auch zu erklären, dass zum Beispiel der Spülschwamm nichts zu essen ist und dass man Marmeladenbrot nicht brät. Ich musste das auch erst rauskriegen, weil meine Frau konnte mir ja nicht sagen, das weiß ich nicht und das weiß ich nicht.
Oh, das klingt ja nach so einer ganz plötzlich von einem Tag auf den anderen dement oder so.
Ja, also Jürgen versteht überhaupt nicht, was mit seiner Frau passiert. Es geht wirklich von Minute zu Minute für ihn im Vorgang. Er muss das wirklich herausbekommen. Er ist da auf Forscherreise und seine Frau Sabine kann ihm halt überhaupt nichts sagen. Die hat überhaupt kein Bewusstsein in diesem Moment, um zu sagen, Jürgen, das weiß ich nicht und das weiß ich nicht. Das fehlt dir ab und zu. Und er hat mir dann auch gesagt, der Mann, also er hat seine Frau mit einer leeren Hülle verglichen, vollkommen apathisch. Und von ihr selber kam überhaupt keine Ansprache, gar nichts. Sie scheint auch gar nicht mehr zu wissen, wie die alltäglichsten Dinge des Lebens funktionieren.
Ich bin irgendwann mal rumgelaufen und bin in ein anderes Zimmer gegangen. Und das war so eine Art, ja, unser Schreibbüro mit Computer und Büchern. Und ich hatte dann nur zum Fenster rausgeguckt und durch einen Windstoß ist die Tür zugegangen. Eine Türklinke zu nehmen, Tür auf und man geht wieder raus. Das wusste ich nicht. Also stand ich da auch die ganze Zeit. Ich habe mich auch nicht hingesetzt, obwohl Stühle da waren oder eine Couch. Ich wusste nicht, dass man sich setzt. Ich stand da einfach.
Stundenlang, bis ihr Mann Jürgen nach Hause kommt und die Türklinke nach unten drückt.
Oh Mann.
Und in dem Moment, klar, er sieht seine Frau völlig aus dem Leben gerissen oder, ja, entrückt. Oder an einem Ort, an dem er überhaupt keinen Zugang hat. Und ich glaube, das Schlimme ist, dass überhaupt keine Kommunikation stattfinden konnte. Das heißt, der einzige Ausweg für ihn ist in der Situation, er geht von einem Arzt zum anderen. Hausarzt hat er jetzt abgehakt, da geht gar nichts. Neurologen, Psychologen und dort werden dann Hirnströme gemessen bei Sabine. Man macht Gleichgewichtsübungen mit ihr, verschreibt noch eine Ergotherapie. Aber in all der Zeit, in den 4 Monaten, kann keiner sagen, was mit Sabine wirklich los ist.
4 Monate?
Ja, das macht er 4 Monate lang. Und keiner kann sagen, was los ist. Also einer hat Sabine sogar für geistig behindert erklärt und ihm nahegelegt, in eine Psychiatrie einweisen zu lassen. Und erst als wirklich nach den 4 Monaten ein Neurologe den Tipp gibt, seine Frau in einem Zentrum für klinische Neuropsychologie vorzustellen, das ist so eine ambulante Einrichtung, die Patienten mit Hirnschädigung behandelt, da kann endlich jemand helfen. Und der Therapeut, das ist Herbert König, der hat mir dann danach von seinem ersten Eindruck erzählt.
Es war eine sehr panische Person, die unheimlich aufgeregt war, auch nicht in der Lage war, auch nur Blickkontakt aufzunehmen. Sie hat auf meine Fragen, wenn überhaupt, ganz leise ihrem Mann geantwortet, der in den ersten Stunden immer dabei war.
Also für den Therapeuten wird schnell klar, dass Sabine an einer schweren retrograden Amnesie leidet. Das ist eine starke Störung des Langzeitgedächtnisses.
Was ungewöhnlich ist und für einen Neuropsychologen sehr bemerkenswert war, waren auch prozedurale Gedächtnisausfälle. Und damit meinen wir quasi so automatisierte, erlernte Handlungen wie zum Beispiel Schreiben oder ein Schuhbinden. Wenn man es mal gelernt hat, dann können wir quasi ohne jedes Bewusstsein, wir binden einen Schuh, da brauchen wir nicht drüber nachdenken, können uns dabei unterhalten mit anderen. Da waren ihren paar Fähigkeiten abhanden gekommen, die zu auch ganz bizarren Alltagsschwierigkeiten geführt hatten.
Und woher kann das gekommen sein bei Sabine? Weil das hört sich so an, als wäre das so plötzlich aufgetreten. Wie kriegt man sowas?
Also im Nachgang ist es mir so erzählt worden, dass es eine verschleppte, nicht erkannte Hirnhautentzündung gewesen sein muss. Und man muss dazu sagen, das ist ja ein Forschungsgebiet, Gedächtnisstörungen, wo man davor schon noch relativ am Anfang steckt, wo vieles noch unklar ist, wo man mit Hypothesen arbeitet, mit bildgebenden Verfahren, da tut sich schon recht viel. Ich habe auch mit Gedächtnisforschern gesprochen und vielleicht mal zur Erklärung. Es gibt im menschlichen Gehirn 5 Langzeitgedächtnissysteme. Und was der Therapeut gerade gesagt hat, ein Schuhbinden, das lerne ich einmal mit 5, 6 Jahren und dann mache ich das automatisch. Ich kann nebenher telefonieren, Fernsehen gucken und so weiter oder zum Beispiel ein Fahrradschloss öffnen. Da denke ich nicht mehr nach. Das lernt man einmal und dann ist es immer automatisiert. Oder Klavierspielen. Oder dann gibt es ein anderes Gedächtnissystem, das ist das Wissensgedächtnis, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist. Das lerne ich einmal und das ist da. Aber das löst nichts weiteres aus. Und das Entscheidende ist, also das komplexeste Gedächtnis ist das sogenannte autobiografische Gedächtnis. Da ist dann gespeichert meine erste Liebe. Also wenn ich mit 15 das erste Mal verliebt bin und ich erinnere mich jetzt mit Anfang 40 dran, dann löst es bei mir nicht eine Erinnerung als Wissen aus, sondern
eine Emotion.
So,
ne?
Absolut, genau, eine Emotion. Und das Komplexe ist, da findet ja ganz viel statt. Ich gehe da in eine Zeitreise. Das heißt, ich gehe da zurück, ich bewerte das emotional, ich denke, ich sehe da mich in der Vergangenheit und sehe natürlich auch meine erste Liebe, wie die mich damals gesehen hat. Da findet wahnsinnig viel statt. Und das ist auch das Gedächtnissystem, das bei Menschen am störanfälligsten ist. Und das ist bei Sabine am nachhaltigsten gestört.
Und was macht man da als Mensch, ne, wenn diese ganzen Erinnerungen, dieser ganze Schatz, den man übers Leben gesammelt hat, wenn das auf einmal weg ist, wenn man da keinen Zugang mehr hat?
Horrorvorstellung.
Also weil man sagt ja, der Mensch ist immer so die Summe aus aller seiner Erfahrungen und dann sind die auf einmal ausgelöscht.
Ja, und das, wenn ihr euch versucht, in die Lage von Jürgen reinzuversetzen, der wusste das ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht alles. Mhm. Er hat ja nur gesehen, wo das Elementare gefehlt hat. Also hinsetzen, eine Türklinke nach unten, Schuh binden, da ist er erstmal mit den Alltagsschwierigkeiten konfrontiert. Dass das autobiografische Gedächtnis weg ist, das hat er natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen können. Und Sonja, du hast ja auch richtig gesagt, also die Erinnerung an das eigene Leben, das ist ja der Schlüssel für unsere Persönlichkeitsbildung, für unsere Identität. Die Summe unserer Erfahrungen, die Sabine hier fehlen, das heißt ja auch umgekehrt, ihre Lebensgeschichte ist auf einmal weg. Also nicht nur eine singuläre Erinnerung an irgendwas, sondern sie ist auf einmal ohne Geschichte und das mit 38 Jahren. Also wir haben erfahren, Sabine hat ihr Langzeitgedächtnis komplett verloren. Aber, jetzt kommt eine gute Nachricht, ihr Neugedächtnis funktioniert sehr gut. Das heißt, alles, was sie ab jetzt wieder lernt, das bleibt, das behält sie. Also, was macht Jürgen? Er besorgt Grundschulbücher und Sabine beginnt von morgens bis abends Buchstaben zu malen in Schreibhefte der ersten, zweiten Klasse. Und innerhalb von ein paar Wochen lernt sie wieder lesen und schreiben. Also so langsam setzt sich für Sabine die Welt Stück für Stück zusammen.
Da waren wir mal in der Stadt, sind spazieren gegangen und da kam halt eine Familie mit Kindern und sie schaut die Kinder so an und schaut mich fragend an und sagt, kleine Menschen. Und ich sage, ja, das sind kleine Menschen und die nennt man Kinder.
Aber wie ist denn das für Jürgen in dem Moment? Weil jetzt ist ja quasi, als würde seine Frau auch wieder ein Kind sein, als würde er mit einem Kind zusammenleben, das alles gerade neu lernt am Anfang des Lebens.
Ein Reset-Knopf quasi.
Ja.
Ja, absolut. Ja, er ist in dem Moment natürlich in der Vaterrolle. Also es ist für ihn, was ich, ein Flash. Also er hat dann später auch gesagt, also in dem Moment, er hat da gar nicht mehr nachgedacht. Er musste funktionieren, er musste gucken, dass sie gemeinsam durch den Alltag kommen. Und Stück für Stück klappt es dann auch. Also dieses Weltwissen, wie gerade gehört, das behält sie sofort. Also da lernt sie wahnsinnig schnell. Schwieriger ist es dann mit dem biografischen Wissen über ihre 38 Jahre, die sie irgendwann früher mal gelebt hat. Und ihr Therapeut Herbert König hat mir da mal Folgendes gesagt.
Das war über lange Strecken der Therapie das Hauptthema, zu rekonstruieren, wer bin ich? Das heißt, das Herstellen, wirklich im wahrsten Sinne rekonstruieren, einer halbwegs für sie auch nachvollziehbaren Biografie hat dazu beigetragen, ihre Identität neu aufzubauen. Um die Verunsicherung zu beseitigen oder zu lindern, sodass wieder eine Alltagsfunktionalität entstehen kann.
Ja, aber 38 Jahre rekonstruieren, schwierig.
Also sie muss dann quasi ihre eigene Biografie auch wie auswendig lernen, wie schreiben oder wie lesen lernen?
Nee, es ist so, dass ihr Mann natürlich ihr viel gesagt hat, ihre Tante. Und dann gab es einen wirklich sehr glücklichen Umstand, dass Sabine eines Tages in der Wohnung ein Regal entdeckt hat mit vielen vollgeschriebenen Büchern.
Hat dann Jürgen gesagt, ja, das sind deine Tagebücher. Was ist das denn, Tagebücher? Da habe ich pro Tag ein Buch geschrieben, oder was? Ich habe es zwar nicht verstanden, aber das sind Worte, die ich geschrieben habe.
Aber da muss sie sich ja dann quasi durch ihre eigene Niederschrift wieder selbst kennenlernen. Und dann, ich meine, das, was ich meine mit diese eigene Biografie wieder lernen oder auswendig lernen, ist doch bestimmt was anderes, als wenn du es auch fühlst. Ich meine, sie liest es in dem Moment, hat aber diese Verbindung ist ja einfach weg.
Genau, und das ist das Problem. Also,
ich frage mich ja auch, ob es, weil es so bekannt ist, ob es da bestimmte Auslöser gibt und auf einmal bestimmte Erinnerungen auf einmal wieder da sind. Also, oder sind die komplett weg und die muss man einfach nur halt auswendig lernen, wie du es halt gesagt hast.
Oder das, auffrischen und dann kommen sie
genau,
wieder.
Genau, richtig.
Ja, die Hoffnung ist natürlich da bei Jürgen, bei ihrem Mann, dass sowas dann, wie du gesagt hast, Timo, dass sowas passiert. Also sie war eine extrem fleißige Tagebuchschreiberin. Also das war wirklich ein Regal voller Bücher. Also das trifft man, glaube ich, nicht oft. Mhm. Und liest dann auch, dass sie viele Reisen gemacht hat, dass sie das leidenschaftlich getan hat. Sie hat wahnsinnig gerne und viel gearbeitet. Aber sie liest auch Sachen wie eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter, die sie gehabt hat. Und die Wutanfälle, die sie als Teenager gehabt hat. Und die Probleme im Stiefvater. Und dann auch, dass ihre Mutter gestorben ist, als sie 19 war. Und dass sie einen Bruder hat, mit dem der Kontakt eingeschlafen ist oder teilweise sogar abgebrochen ist. Und manchmal liest sie Dinge, wo sie dann zuklappt, das Tagebuch, und fragt, was ist denn hier passiert?
Also ich habe die Tagebücher am Anfang regelrecht verschlungen. Also ich war fasziniert. Und es gibt dann so eine Szene aus einem Tagebuch, wo ich reingeschrieben habe, jetzt habe ich 4 Monate durchgearbeitet und jetzt kommt mein lang ersehntes Wochenende. Endlich mit Ben alleine. Mehr steht da nicht. So, und jetzt war mein Gedanke, wer ist Ben? War ich mit einem Amerikaner zusammen? Ist Ben die Abkürzung von Benjamin? Dann habe ich ein bisschen rumgefragt, keiner wusste, wer Ben ist. Und dann Wochen später, ne, bei meiner Tante, wir unterhalten uns über dieses und jenes. Und da sagt sie, Mensch, den besten Hund, den du noch gehabt hast, war Ben.
Man denkt ja wirklich auch, der Bruder, der verschollene Sohn oder so, ne?
Ich wäre jetzt auch nicht auf den Hund gekommen, ehrlich gesagt.
Ja, und so setzt sich die Vergangenheit wie so ein Puzzle ein Stück weit zusammen. Und wie gesagt, Tante, Jürgen und dann der Therapeut, die helfen ja dabei. Das sind die wichtigsten Menschen in dieser Lebensphase. Hilfreich und vielleicht auch besonders in der Situation ist, dass Jürgen ihr Mann ein Sandkastenfreund war und Nachbarsjunge, die sind auf die gemeinsame Schule gegangen. Also die haben eine größere Strecke ihres Lebens schon von früh auf gemeinsam gehabt. Also es ist jetzt wirklich eine für die Situation eine sehr gute Konstellation. Der Therapeut hat mir dann einmal gesagt, was er erstaunlich fand, ist die Art und Weise, wie sie Wissen aufgesaugt hat. Also wie ein trockener Schwamm, der ins Wasser fällt, block. Die hat Fachbücher gelesen, Lexika, stundenlang, die ganze Nacht durch manchmal, um einfach ihren Rückstand aufzuholen.
Aber das ist ja sehr interessant. Man sagt ja, dass Kinder in jungen Jahren sehr schnell lernen und sehr viel lernen und dass es mit dem Alter abnimmt. Allerdings verhält sich das dann auch in ihrem Fall so. Also dann, aber sie entspricht ja nicht dem. Anscheinend hat sie ja immer noch die Fähigkeit, viel zu lernen wie ein Kleinkind.
Vielleicht, weil die Festplatte einmal komplett gelöscht ist.
Das kann gut sein.
Sie hat viel Platz, ja. Mhm. Wenn ich das weiter denke, was ihr gerade sagt, absolut, ja.
Das ist ja eine Sache, dieses Wissen, was sie sich wieder draufhelfen kann oder auch diese biografischen Erfahrungen, die sie mithilfe von Freund, Mann, Familie und so wieder draufkriegt. Aber dann diese schlechten Erfahrungen oder diese unschönen Erfahrungen, die ja auch jeder macht oder die Beziehung zu ihrem Bruder, zur Mutter, wie auch immer, hat es dann vielleicht auch was Gutes, wenn manche Sachen gelöscht sind?
Ja, ich denke auch. Es gibt auch in der Forschung der Ansatz, dass gesagt wird, also die Ausformung von einer retrograden Amnesie, wie stark die ausfällt, wie lange sie anhält, wie weit sie zurückreicht, hängt auch mitunter damit zusammen, ob es Traumata in der Kindheit gab oder ob bestimmte Erlebnisse, die man wirklich so weit zurückgeschoben hat, damit man selber eine Blockade hingesetzt hat, dass man praktisch die Tür zu diesen Erlebnissen lieber verschlossen hält. Dass es auch, dann auch so eine, ja, wie so eine Hilfsfunktion ist. Also das spielen auch Faktoren mit hinein, auf jeden Fall.
Sie hat nachts, weil sie eine Schlafstörung hatte, auch sehr viel Fernsehdokumentationen angesehen und hatte eine Dokumentation gesehen über die RAF Ende der 70er Jahre in Deutschland und hatte gleichzeitig gefunden in ihrem Tagebuch eine Nordafrika-Reise, die auch im Jemen mit einer Inhaftierung verbunden war, weil sie mal versehentlich die Grenze zwischen Nord- und Südjemen überschritten hatte. Das war in ihrem Tagebuch fast literarisch dokumentiert. Und sie kam mit der Frage zu mir, können Sie sich vorstellen, dass ich Terroristin war? Weil deutsche Terroristen wurden im Jemen zum Teil ausgebildet.
Was?
Wow. Wow.
Ja, und es ist dann morgen zum 2, 3, liest drüber, hat es gesehen, ihr Mann schläft und bei ihr geht's weiter. Ihr Gedächtnis arbeitet, ihre Psyche arbeitet, sie fragt sich dann wirklich 1:1. Da gibt's dann keine zeitlichen Ebenen bei ihr oder so. Das bezieht sich direkt auf ihren Tagebucheintrag und für sie war dann in dem Moment klar, sie ist da gemeint in diesem Film. Das führt natürlich zu einer diffusen, ja, existenziellen Angst, die um die Grundfrage kreist, ja, woher komme ich? Mhm. Wer war ich? Ja, mit ihrem Therapeuten muss sie das dann natürlich wieder irgendwie einordnen, der hilft ihr natürlich dabei und auf der einen Seite das Faktenwissen über die Welt, das sie wahrscheinlich in der Zeit zu schnell aneignet, aufgrund ihrer Neugierde und auf der anderen Seite, ja, die biografische Vergangenheit, die, wie du das gesagt hast, da fehlt noch der Bezug. Also diese
Das vermischt sich dann so.
Genau, die emotionale Verbindung fehlt natürlich weiterhin. Das ist langwierig und anstrengend, aber wichtig ist auf jeden Fall immer in der Zeit im Alltag wieder klarzukommen. Und mit ihrem Therapeut lernt sie dann wieder eine Straßenbahn zu benutzen, soziale Umgangsformen, Grußformen.
Eine kleine Frage, weil mich das wirklich sehr interessiert. War sie jetzt Mitglied bei der RAF?
Also wirklich, also, nein.
Das weiß sie nicht, okay, gut.
Und wie man einkauft, solche ganz banalen Geschichten. Und wir haben das vorhin schon mal angetippt gemeinsam. Also sie ist eigentlich jetzt 2 Jahre alt.
Ja.
38, dann Zäsur, Reset-Knopf und vom Aufnahmevermögen, also wahnsinnig top, aber sie weiß nichts, aber sie lernt schnell. Nach 1,5 Jahren beginnt sie dann auch wieder in ihrer alten Firma zu arbeiten. Sie war Lageristin im pharmazeutischen Großhandel und kurioserweise ihr Zahlengedächtnis ist intakt.
Mhm.
Das hat keinen Schaden genommen und deshalb kann sie da auch ohne Probleme anfangen. Die größte Herausforderung in der Zeit sind nicht die Erinnerungen, die sie nicht hat, sondern die Erinnerungen der anderen an die gemeinsame Zeit.
Eines Tages stand ich in der Post drinnen, ne, und mich tippte einer von hinten auf die Schulter und sagt, na, altes Haus, wie geht's dir denn? Und ich gucke den an, denke mir, okay, wie hast du es gelernt? Ja, guten Tag, tut mir leid, ich kann mich gerade nicht an Sie erinnern, ich habe Amnesie. Und schon brüllte derjenige los, sag mal, wie tickst du denn heute? Was ist denn los mit dir? Willst du mich verarschen? Und dann fing die Panik an. Ich wusste ja nicht, wer er ist. Ja, und dann kam auch nur so, ja, ich bin's, der Georg. Ja, gut, wer ist Georg? Und dann habe ich es wiederholt, ne, und er ist richtig wütend geworden, bis ich dann das Heulen angefangen habe. Weil die Situation hatte ich ja auch noch nie. Und Jürgen war nicht da, also keiner, der mich retten kann. Ja, und dann stellte sich raus, Georg ist mein Bruder.
Oh Gott.
Schrecklich. Vor allem die Reaktion des Bruders. Also ich meine, sie hat ja erklärt, dass sie Amnesie hat, ne?
Ja, aber da denkt man, da fühlt man sich wahrscheinlich, also wenn man davon noch nie gehört hat, da denkt man, willst du mich jetzt veräppeln, oder?
Ja.
Und das Problem ist, man zieht sie ihr ja nicht an. Mhm. Sie steht in der Schlange, sieht aus wie alle anderen, sieht aus wie vor 2 Jahren, als er sie vielleicht das letzte Mal gesehen hat. Der Kontakt war ja abgebrochen oder nicht sehr stark. Und solche Situationen passieren ja ständig. Sie wohnt in einer Mittelstadt in Süddeutschland. Jeder wird zur Bedrohung, dem sie auf der Straße begegnet, weil jeder könnte mehr wissen als sie über ihr eigenes Leben. Und für Freunde, die sie dann erkennen, ist es ja nur schwer vorstellbar, dass die gemeinsame Zeit gelöscht ist. Also jeder redet auf sie ein. Mensch, mich wirst du doch erkennen. Ich war doch der Lustige. Ich war doch der, der die guten Tipps hatte, der die guten Storys, die immer erzählt hat. Oder zeigen Fotos, erzählen von gemeinsamen Erlebnissen, von Ausflügen, Kino und so weiter.
Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere wirklich sich verletzt fühlt.
Ja, ne? Weil gemeinsame Beziehungen beruhen ja nun mal auch auf gemeinsamen Erfahrungen und die sind ja weg.
Genau, und die eine Seite, die gemeinsame Erlebnisse hat, die beruft sich darauf, die haben 7% und Sabine hat halt gar nichts. Also größer könnte der Kontrast oder Konflikt gar nicht sein. Mhm. Und Sabine ist dann immer mehr überfordert.
Da fingen dann so diese Panikattacken an. Bis kurz vorm Nervenzusammenbruch, lag dann zitternd am Boden, geheult, Krämpfe bekommen. Und das hat sich immer mehr gesteigert. Also je mehr Wissen in meinen Kopf kam oder je mehr ich begriffen habe, umso heftiger wurden diese Anfälle.
Das ist nachvollziehbar. Was hat das damit, also wie hat sie dann weitergemacht an diesem Punkt?
Ja, ich glaube, hier sieht man ganz klar dieses Spannungsfeld, in dem sie ist. Also zum einen die Notwendigkeit, eine Identität wieder zu erlangen, um zumindest ein bisschen was zu wissen, wer ich war, wo ich herkomme. Und auf der anderen Seite ja auch die Hoffnung, die sie natürlich nicht haben kann, die aber Jürgen hat, die ihre Tante hat, die vielleicht auch der Therapeut hat, dass wir irgendwie die Eingangstür zu einigen Erinnerungen finden, um es einfach erträglicher zu machen. Da fragt sich, erträglicher für wen? Ja, für das soziale Umfeld oder für sie? Und das ist an der Stelle vielleicht auch noch nicht so klar, aber ersichtlich ist in dem Prozess vielleicht schon, dass der Druck auf sie enorm sein musste.
Das war ja auch so ein Lernprozess, bis ich kapiert habe, mein Gott, das ist nur anstrengend, das ist nur belastend. Wenn ich das Tagebuch nochmal lese und nochmal lese, in der Hoffnung, dass da irgendein Funke zurückkommt, der mich wieder zur alten Sabine macht, wie man es von mir erwartet hat. Und irgendwann ist es nur belastend, genauso wie Familienfotos anzugucken. Da sind Menschen drauf, die ich nicht kenne. Das sind Situationen, die ich nicht nachvollziehen kann. Emotional ist da nie was bei mir angekommen.
Hat sie sich selbst dann auch als Belastung für die anderen wahrgenommen?
Nee, so weit war sie, glaube ich, in dem Prozess noch nicht. Aber stellt euch mal vor, jemand legt euch ein Foto, ihr habt Klassentreffen, jemand legt euch ein Foto auf den Tisch und was macht ihr? Instinktiv guckt ihr, wo bin ich? Mhm. Oder wo ist mein bester Freund, meine beste Freundin? Und dann löst das was bei euch aus. Bei ihr war es so, das kann man sich, glaube ich, nur ganz schwer vorstellen. Das löst absolut gar nichts aus. Das ist, als ob es ein Foto von jemand anders wäre, eine Geschichte von jemand anders. Es basiert auf der Wissensebene, dass ihr das dann natürlich im Kopf behält. Ja, das ist das Foto aus der Zeit. Das bin ich mit den Haaren und das ist der Ben und so weiter. Aber sie hat keine emotionale Verbindung. Und gerade für ihren langjährigen Lebenspartner, den Jürgen, ist es natürlich in der Zeit, je weiter der Prozess voranschreitet und die Erkenntnisse größer werden, schwierig.
Und später habe ich ihr mal gesagt, das Schlimme an dieser Situation ist eigentlich die, dass ich voller Erinnerungen bin und du gar keine mehr hast. Also man dann merkt, dass da nichts mehr da ist und dass auch nichts mehr geht, höchstwahrscheinlich. Dann wird diese Erinnerung also auf jeden Fall zur Belastung. Nicht, weil sie nicht schön war, sondern weil sie schön war.
Ja, weil das dann so ein permanentes Gefühl von fremd sich fremd sein, oder? Oder Entfremdung
Und wenn wir uns zuspitzen, also Jürgen ist in der Situation emotional der Verlassene. Er trauert über den Verlust der gemeinsamen Zeit, die nur bei ihm stattfindet. Sabine im Gegensatz hat keine emotionale Verbindung zu der Zeit. Sie hat diese gemeinsame Zeit nicht und sie kann auch nicht trauern. Also das sind wir auf mehreren Ebenen, sind wir da eigentlich, ja.
Und jetzt muss man sich mal vorstellen, da hat man wirklich jemanden aus ihrer Sicht jetzt gesehen. Jemand, der ständig eine Erwartungshaltung hat. Ist denn jetzt, kommt, erinnerst du dich daran und wirklich permanent.
Ja. Und du kannst diesen Erwartungen ja
nicht gerecht werden, ganz genau. Und das muss auch sehr belastend sein, nehme ich an.
Genau, emotional findet sie praktisch für Jürgen nicht statt. Der Alltag funktioniert immer besser. Das ist ja schon mal nicht schlecht, nach dem, was wir alles gehört haben anfänglich. In der Forschung werden dann amnestische Menschen, so werden sie dann auch genannt, Leute ohne Gedächtnis, so beschrieben, dass sie praktisch ihren Lebensbezug nur über Fakten herstellen. Und die wirken dann emotional, zumindest in dieser Anfangsphase, die ersten Jahre, klar, gefühllos. Jürgen hat natürlich alles versucht in der Zeit zu Hause. Er hat ihr das Hochzeitsvideo zigmal vorgespielt. Es hat aber nichts ausgelöst. Also er hat mir dann auch gesagt, ja, sie haben es angeguckt, aber ihm kommen die Tränen, aber emotional ist bei ihr dann überhaupt nichts passiert. Es war eine Hochzeit von irgendjemand, aber nicht ihre. Sie war ja nicht dabei. Und irgendwann in dieser Zeit merkt Sabine dann auch, dass es für sie nicht mehr weitergeht.
Wenn mein Mann zu mir gesagt hat, ich liebe dich. Die ersten 2 Jahre, ich habe das so schön nachgebabbelt, immer so, ich liebe dich, ich gleich hinterher, ich liebe dich auch. Ich habe es nicht empfunden. Ich finde meinen Mann auch heute noch unglaublich nett. Man kann wunderbare Gespräche mit ihm führen. Er ist sehr gebildet und gerade im musikalischen und im politischen Bereich hat er mich unglaublich vorangebracht mit Wissen. Aber dieses Emotionale, also da war ich Wüste.
Also ich überlege gerade, ich versuche es wirklich auf meine Beziehung zu produzieren, auf meine Ehe. Ich wäre am Boden zerstört, ja. Ehrlich gesagt.
Es ist ja wirklich wie eine Trennung, obwohl man noch zusammen lebt und ist.
Aber ihr könnt euch denken, was passiert.
Bitte sag nicht, sie haben sich getrennt.
Doch. Ich glaube, das ist die Konsequenz, ja.
Es ging nicht anders. Und das passiert eigentlich bei fast allen Beziehungen, bei denen ein Partner unter einer Amnesie leidet. Sie hat mir dann auch gesagt, wie sie es halt sagen kann im Nachgang. Sie wollte auf eigenen Beinen stehen, sie wollte selber sehen, was sie kann und was sie möchte. Das war 5 Jahre nach dem Krankenhausaufenthalt oder Gedächtnisverlust, also auf dieser Familienfeier danach, 5 Jahre danach. Hat sie sich getrennt. Sie ist dann ausgezogen.
Aber das bitte jetzt sagt, da kommt noch eine Wendung, Klaus.
Ja, es kommt immer was.
Happy End. Hoffentlich.
Ja, Sabine, vielleicht um es nochmal zu sagen, ja, sie hat sich ja getrennt. Und es ist vielleicht im Nachhinein auch auf ein Zeichen von einer gewissen Reife oder Eigenständigkeit, die sie dann zu dieser Phase schon hat, weil, wie wir es in den Tönen gehört haben, es für sie nicht anders ging. Sie nimmt sich dann eine kleine Dachgeschosswohnung, malt sie selber in bunten Farben an, dekoriert und erlebt das erste Mal in ihrem Leben, in ihrem neuen Leben, eine Selbstständigkeit und sowas wie Stolz. Also sie hat ja auch kein Selbstbewusstsein. Mhm. Selbstbewusstsein kannst du ja nur haben, wenn du Erfahrung hast.
Im Wortsinne.
Genau, auch, ne? Selbstbewusstsein. Ihre Selbst und was sie geleistet hat, das fehlt ja auch. Das ist ihr erster großer Schritt in ihrem neuen Leben. Aber andererseits hat sie weiterhin Angst, wenn sie auf die Straße geht. Also wenn sie Schritte hat im Rücken, könnte immer jemand sein, der mehr über sie weiß, als sie selber über ihr Leben weiß. Und wir heute im digitalen Zeitalter, Überwachungsvideos, wir die Ängste haben, dass wir überwacht werden. Also man muss sich mal versuchen, in sie ansatzweise reinzuversteigern, dass alle anderen was wissen. Und sie weiß es ja nicht mal, weil sie die Person ja nicht mehr kennt. Es ist ja Wahnsinn. Sie leidet immer wieder unter Panikattacken bis hin zu Selbstmordgedanken, wie sie mir erzählt hat. Sie sieht in dieser Zeit, obwohl sie jetzt sich getrennt hat, eine eigene Wohnung hat, sie sieht nur noch einen Ausweg und es ist, ihre Heimatstadt zu verlassen. Und das sagt sie dann ihrem Therapeuten, den sie in der Zeit nochmal aufsucht.
Sie hat mir mal erzählt, ich liebe warme Umgebung, ich liebe die Berge und ich liebe kleine Ortschaften und deswegen muss ich nach Hamburg, denn das ist flach, das ist kalt und regnerisch und da sind sehr viele Menschen und ich brauche eine Umgebung, die für mich so fremd ist, dass ich neu anfangen kann. Es geht nicht so leicht, neu anzufangen, wenn man da bleibt, wo man herkommt.
Das ist aber ein guter Schachzug, weil das ist so das Fremdsein, sowieso in der Fremde. Da fällt es ja gar nicht mehr auf oder hebt sich dann vielleicht auf. Ganz sogar. Klar.
Also was ich jetzt da auch interessant fand, wie der Therapeut sagt, sie liebt kleine Dörfer, Berge, also dieses Bukolische, dieses Schöne, dieses Paradiesische. Und Hamburg, also das ist jetzt natürlich Klischee, regnet, ja, die Großstadt und Anonymität und so weiter. Also es ist eigentlich von ihrem Wesen her, wie sie sich beschrieben hat oder so, oder versucht einzuordnen, eigentlich nicht nur fremd, sondern total, das mag sie eigentlich nicht.
Ja.
Also man muss wirklich dann fast in so eine Gegend gehen oder in so eine Landschaft, die nicht nur unbekannt ist, sondern auch, ich will nicht sagen feindlich, aber total vom anderen Stern für sie.
Grüße nach Hamburg.
Das gibt's. Sie sucht dann nach Stellenanzeigen in Hamburg im Internet und ihre erste Arbeit ist als Gabelstaplerfahrerin. Das hat sie noch in ihrer alten Firma gelernt. Und sie beginnt das Leben in der Hansestadt zu genießen. Hamburg ist ja schön, diese großen Landungsbrücken und die großen Frachtschiffe im Hafen. Und sie steht zum ersten Mal in ihrem Leben, in ihrem neuen Leben am Meer. Es verändert sich aber auch noch etwas anderes bei ihr.
Ich habe auch Flecken am ganzen Körper bekommen, rote Flecken. Zur dritten Untersuchung sagte dann der Hautarzt, so nachdenklich eigentlich mehr zu sich selber als zu mir, sagt er komisch. Ich habe das noch nie bei einem Erwachsenen erlebt, also ich kenne das nur von 16-jährigen pubertierenden Mädchen. Na toll, jetzt kommen wir auch noch in die Pubertät. Das sind also nur hektische Stressflecken gewesen am Körper. Und das ist eben meistens bei Mädchen zwischen 15 und 16, wenn sie so richtig doll verliebt sind und mit einer Erwartungshaltung, oh Gott, der erste Kuss, ne, war schon schlimm.
Das ist auch die Frage. Ich dachte mir so, okay, die Gedächtnis ist weg, aber resettet sich der ganze Körper jetzt nochmal?
Ist es dann so richtig psychosomatisch?
Sondern so, dass sie, so hat sie mir das erzählt, es nimmt wahr, dass sie dann die Mittagspause auf der Arbeit immer lieber mit dem ganz bestimmten Arbeitskollegen verbringt. Und nicht nur das, sondern sie hat es dann auch lieber gehabt, dass kein anderer dabei ist.
Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Ich sehe schon, wo in der Mitte.
Und dieser Kollege lädt sie dann zur Geburtstagsparty seines Bruders ein.
Wir haben zusammen getanzt und dann sagt er zu mir, ich habe mich in dich verliebt und ich bin zurückgesprungen. Ich habe seinen Bruder fast umgerannt vor Schreck und ich habe ihn nur angeschrien, das kannst du nicht machen, das geht nicht, das geht nicht. Na, und dann sagt er, ja, aber es ist so und ich immer, halt den Mund, ich will das nicht hören.
Ja, Sabine sucht seine Nähe, bekommt dabei auch Herzklopfen, so hat sie mir das beschrieben. Aber die Zusammenhänge, die konnte sie überhaupt nicht einordnen. Und dass sie verliebt sein könnte, das sehe ich bei euch beiden gerade in den Augen, das schon mal gar nicht.
Ich habe dann nur irgendwann mal festgestellt, also er fühlt sich besser und richtiger an als andere Männer.
Das heißt, weil sie dieses Gefühl des Verliebtseins auch erst wieder lernen muss, dass es das gibt? Wusste sie das nicht, dass es vielleicht bei ihr so ist?
Nee. Das muss ein überwältigendes Gefühl gewesen sein.
Muss man das erst lernen? Ich dachte, Liebe kommt so aus einem heraus.
Ich glaube, es ist aber auch nichts Gelerntes war jetzt. Also es ist einfach nur ein Gefühl, was sie halt
hatte. Was sie
hatte,
nicht einordnen.
Was sie halt vorher nicht kannte. Also nachdem sie halt ihr Gedächtnis verloren hat.
Spannend.
Schmetterlinge, Bauchschmerzen.
Ja, definitiv, klar.
Ja, es ist somatisch. oder animalisch erstmal. Und dann kommt, ja. Haben die irgendwann gelernt, verliebt. Ja, werden knallrot und sie kriegt Stressflecken.
Okay.
Ja, die beiden werden ein Paar und das neue Leben beginnt noch mit einem extra Input für sie. Und sie realisiert in Hamburg natürlich schnell, dass sie nur hier und jetzt leben kann. Und die Vergangenheit für sie eigentlich in ihrer Heimatstadt geblieben ist. Und sie muss sich eigentlich von dem Gepäck trennen jetzt, dass sie bisher fremd geblieben ist.
Vor relativ kurzer Zeit habe ich dann alles schlagartig entsorgt. Alle Tagebücher vernichtet. Und etwas über 5000 Bilder. Das ist eine andere Frau. Das bin nicht ich. Oder ich bin jetzt jemand anders. Und mein Kopf und meine Seele hat eben ganz, ganz viel Platz für dieses Neue.
Das ist ja, als hätte ihr Gehirn sie ins Zeugenschutzprogramm genommen.
Das ist eine wunderschöne Story, aber ich denke an den alten Ehemann.
So, ne?
Er hat doch nichts gemacht in dem Sinne. Ihn trifft keine Schuld. Er hat diese Frau, die er liebt. Jetzt ist sie weg und freut sich einfach nur, dass sie jetzt jemand anderes liebt. Also es muss für ihn auch total schrecklich sein. Also ich, keine Ahnung, meine Gedanken sind bei ihm auch noch. Unter anderem.
Timo, du bist ein Mann. Ich verstehe deine Gefühle. Aber ich kann sie vielleicht ein bisschen lindern, deinen Co-Schmerz hier. Er hat auch eine neue Lebenspartnerin.
Ach so, okay.
Mhm. Und als ich ihn gesprochen habe, habe ich ihm, da war er schon mit der Neuen zusammen, aber ich habe ihm den Schmerz schon auch angemerkt. Der war da und er ist auch sehr eindringlich, wie er erzählt. Also ihn hat es wahnsinnig mitgenommen und er war ja auch kurz davor zu verzweifeln, wenn wir uns zurückerinnern, wie lange er dann das alleine gemanagt hat und die Ärzte ihm nicht helfen konnten, die ersten 4 Monate. Ich glaube, dieser Verlust für Jürgen, also er hat sich ja, ich will nicht sagen angedeutet, aber der Prozess ging ja über 5 Jahre. Und seine Frau erstmal wieder in diese Alltagsfunktionalität reinzubringen, das hat er ja gemeistert. Und ihm wurde es ja auch klar, er ist ja nicht auf einen Schlag getroffen worden. Also es ist ja kein Beziehungsende, wo man auf einmal einen neuen Partner hat und eine Affäre etc. Ja. Das weiß er überhaupt nicht. Also diese Erkenntnis hat er ja auch, dass es nicht mehr ging. Und er ist jetzt nicht unglücklich. Also was ich jetzt noch dazu sagen muss, ich habe vor einer Woche nochmal mit ihr telefoniert. Das ist jetzt einige Zeit vergangen, seitdem ich da länger mit denen zu tun hatte. Und sie ist in guten Kontakt zu ihm. Sie fährt 1-2 Mal im Jahr zu ihm in ihre Heimatstadt und die telefonieren auch regelmäßig. Aber die Beziehung zu ihrem neuen Partner in Hamburg, die ging auseinander. Also sie ist nicht mehr zusammen mit ihm. Okay. Die Beziehung ging kaputt und sie hatte schon den Eindruck, dass ihr Partner sie im Wissen um ihre Amnesie ausgenutzt hat. Und auch
ihr neuer Partner.
Genau. Und auch, das ist ja auch bei ihrem zweiten Arbeitgeber dort passiert. Die hat einmal die Stelle gewechselt und da hat sie sich ziemlich hochgearbeitet. Und sie hatte ja einen wahnsinnigen Antrieb, eine hohe Motivation, einen Ehrgeiz, um sich selbst und zu zeigen auch den anderen, was sie inzwischen alles kann. Und aber dieser Arbeitgeber zum Beispiel, der wusste das. Das konnte sie, wollte sie auch nicht verheimlichen. Und sie kannte dann bestimmte Abläufe und Gesetzmäßigkeiten oder auch Gesetze nicht. Und dafür hat dann der Arbeitgeber sie benutzt. Da, auch jenseits der legalen Sachen, die in Betrieben stattfinden. Und das war für sie eine sehr bittere Erfahrung. Also sowohl beruflich auch als privat fühlt sie sich schon ausgenutzt aufgrund ihrer Amnesie, weil beide das wussten und beide haben damit gespielt. Und sie hat auch gesagt, sie muss, es ist für sie jetzt bitter und sie hatte auch daran zu knabbern und sie muss einfach wahnsinnig vorsichtig sein. Wem kann sie eigentlich vertrauen? Sie sagt es auch nicht mehr, dass sie das hat und wer meint sie überhaupt gut mit ihr? Mhm. Nichtsdestotrotz, sie lebt weiter in Hamburg, sie lebt auch gerne in Hamburg. Sie mag die Großstadt und dort wird sie auch bleiben. Ich habe sie auch gefragt, ob inzwischen Erinnerungen zurückgekommen sind. Kann ja passieren, da ist nichts zurückgekommen. Und ich habe auch mal dann damals mit dem Gedächtnisforscher gesprochen, der hat mir schon von Anfang an gesagt, nur bei 10-15% der Menschen mit einer retrograden Amnesie, also mit einer Störung des Langzeitgedächtnisses, kommen überhaupt Erinnerungen zurück.
Da lernt man doch wirklich, dass diese Erfahrungen, die man übers Leben sammelt, ob es jetzt gute oder schlechte Erfahrungen sind, dass die die Grundlage unseres Seins ausmachen. Das also dass das, was wir Menschen sind, was so ein Leben ausmacht, das sind einfach unsere Erfahrungen.
Ja, Fluch und Segen. Ne?
Ja.
Fluch und Segen.
Klaus, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast von Sabine.
Gerne.
Vielen Dank.
So, mir reicht's. Ich muss jetzt sagen, es ist jetzt mal ein bisschen Zeit für Hass.
Für Hass?
Für Hass.
Okay,
ich hasse Autofahren in Berlin. Ich hasse es wirklich. Und deswegen fahre ich meistens mit dem Fahrrad, weil ich wirklich, meine Nerven reichen nicht fürs Autofahren in Berlin. Da bin ich für den Rest des Tages total entnervt. Ich finde, als Autofahrer zeigt sich der Mensch von seiner rohen, von seiner fleischlichen Seite. Es wird gehupt, es wird geschnitten, gedrängelt, geflucht, gehasst und man kommt ja sowieso nicht schneller an. Ich frage mich, wie kann man freiwillig den ganzen Tag mit dem Auto durch Berlin fahren? Nämlich als Taxifahrer, der du ja nun bist, Timo.
Nee, dann ist es ja nicht so freiwillig. Ne?
Ja, aber Beruf kann man sich auch aussuchen.
Richtig, definitiv, klar, natürlich. Also ganz ehrlich, zu den Anfangszeiten war die Hupe einer meiner Lieblingsutensilien im Auto, ehrlich gesagt. Aber da ich irgendwann gemerkt habe, es ist doch keine Wunderlampe, dadurch lösen sich meine Probleme nicht, habe ich es irgendwann gelassen. Also ich sage mal, irgendwann resigniert man.
Ja, aber was tun? Also wenn man jetzt noch nicht an diesem Resignationspunkt ist, was tun gegen Stress beim Autofahren? Was machst du?
Einfach nicht wahrnehmen, ignorieren. Mit dem Gedanken, dass dieselbe Situation sich in 10 Minuten oder 15 Minuten sowieso wieder ereignet wird. Also an jeder Ecke hat man eigentlich immer dieselben Probleme. Beim Abbiegen und bei Ampeln, beim Fahrer einfach nicht aus dem Arsch kommen, wenn es grün geworden ist. Oder sei es jetzt auch Fahrradfahrer, die sich durch die ganzen Autos durchschlängeln. Es wird immer wieder passieren.
Da ist ja wieder der rationale Timo, der das immer alles einhört. Aber du wolltest ja nicht schon immer Taxifahrer werden. Wie ist es dann noch dazu gekommen?
Nein, definitiv gar nicht. Also weder meine Mutter wollte das, noch ich wollte das. Ich bin Diplom-Wirtschaftsjurist. Und es war halt so gewesen, dass man als Wirtschaftsjurist, obwohl es damals anders angepriesen wurde, in Berlin nicht so sehr gefragt sind.
Mhm. Wirtschaftsjurist würde ja heißen, du würdest wahrscheinlich Verträge aushandeln.
Also sowas. Rechtsberatung würde ich für Wirtschaftsunternehmen oder für Unternehmen an sich würde ich Rechtsberatung machen in verschiedenen Feldern, sei es Gesellschaftsrecht oder Vertragsrecht. In Berlin war das nicht so sehr gefragt.
Und dann kam es dann dazu, dass du dann den Taxibetrieb von deinem Vater einfach übernommen
Ganz
hast?
Genau.
Nach deinem abgeschlossenen Jurastudium?
Dabei muss man aber auch sagen, mein Vater ist selber Maschinenbauingenieur, hat es auch nicht vorgehabt, hat die Firma damals in seinem Studium gegründet.
Man rutscht so rein in die Taxibranche.
Definitiv, also wirklich, bei ihm war es ungewollt, bei mir war es ungewollt gewesen. Meine Mutter hat sich das immer ganz anders vorgestellt. Sie wollte immer, dass ich in einem Beruf arbeite, wo ich Anzug trage. Weil in Türken ist es immer so, wenn du einen Anzug trägst, dann bist du wichtig. Aber ich muss dabei
das
sagen,
denken die meisten Anzugträger.
Definitiv, klar, natürlich. So halt, und irgendwann muss ich aber halt irgendwie Geld verdienen. Also habe ich mit dem Taxifahren angefangen. Als ich gesehen habe, dass ich da drinnen stecke, mein Vater hat mir das aber schon prophezeit. Er sagt, wenn du einmal da drinnen bist, dann kommst du nicht mehr raus. Ich sage, nein, das ist vorübergehend. War es aber nicht. So, irgendwie musste ich mich weiterentwickeln und habe ihn irgendwann gefragt, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Du bist ja so langsam ein alter Mann.
Da hast du ihn rausgekriegt aus seinem eigenen Unternehmen.
Aber ihm war es auch irgendwie auch recht irgendwie. Also mein Vater ist auch jemand, der hat das 30 Jahre lang gemacht und irgendwann zerrt es zu sehr an den Nerven.
Aber du fährst ja nicht nur Taxi, du engagierst dich ja auch in der Taxi-Innung für deinen Berufsstand.
Das Taxigewerbe, genau.
Ja, dabei könntest du ja quasi nach Feierabend auch andere Sachen machen und sagen, okay, Job ist Job und der Rest ist meine Freizeit. Was bedeutet dir dein Beruf?
Also sagen wir mal so, obwohl es unfreiwillig war, also irgendwie nicht so gewollt, dass ich an diesem Gewerbe arbeite, bin ich immer auch ein bisschen ideologisch eingestellt. Also wenn ich einen Beruf dann wirklich mache, dann beschäftige ich mich mit allen Facetten und mit steigenden Wettbewerb und Konkurrenz muss man halt aber auch sehen, wie man das Taxigewerbe gestaltet. Und da kann ich einfach nicht ruhig da sitzen, das einfach über mich ergehen lassen und andere Leute darüber entscheiden lassen. Ich will da mitbestimmen. Und deshalb versuche ich mich auch überall da zu engagieren, wo es nur geht, sei es Treffen mit Politikern oder sei es auch Lobbyarbeit fürs Taxigewerbe. Definitiv, ich bin da einfach so veranlagt. Ich muss irgendwie da mitmischen immer irgendwie.
Aber den größten Teil deiner Arbeit macht natürlich auch das Personenbefördern aus. Ne? Du fährst Menschen von A nach B und du erlebst dabei auch Menschen in Krisensituationen, gerade am Wochenende. Sind es oft alkoholisierte Leute?
Die sehr viele Krisen haben.
Die sehr viele Krisen haben, Drogen sind mit im Spiel. Geld ist auch nicht immer vorhanden. Was lernst du übers Leben dabei beim Taxifahren?
Also ich lerne, dass wirklich Menschen wirklich unterschiedlichste Art und Weise nicht sind. Dass es die verschiedensten Menschen geben. Und dass jeder aus seiner Sicht auch immer irgendwie recht hat. Und immer, dass sein Problem immer das Wichtigste und das Katastrophalste, was es überhaupt gibt. Dadurch lernt man aber auch ein bisschen ruhiger zu werden. Also man lernt da abgeklärter zu werden. Und das Leben so zu nehmen, gelassener zu nehmen. Auf jeden Fall. Und nicht aus jeder Sache eine Katastrophe zu machen. Mhm. Weil die Katastrophe, wo man denkt, dass es einzigartig ist, erleben tausende andere Leute. Gerade das merkt man, wenn man Taxifahrer ist. Man hört einigermaßen immer dieselben Geschichten und die Leute denken immer, dass sie sind die Einzigen, die dieses Problem haben.
Du sagst mir ganz, ganz oft, wie sehr du deinen Job liebst. Wie bewahrst du dir dann diese Hingabe? Weil ich meine, es ist trotz allem, es ist auch Arbeit. Arbeit ist auch irgendwie immer mit, man muss Geld verdienen verbunden. Es ist auch irgendwie Stress. Letztlich ist ein Beruf doch auch nur ein Broterwerb, oder?
Das definitiv. Aber man muss halt wirklich, man sagt ja immer so schön, man muss sein Hobby zum Beruf machen, da arbeitet man nicht mehr. Ja, irgendwie ist es auch, irgendwie ist das halt natürlich so, dass Taxifahren ist ja immer so eine Sache, es ist nicht immer das monotone selbe. Es ist natürlich sehr viel Stress. Und ich würde sagen, wirklich zu 80% ist es Stress. Aber dann gibt es aber die 20%, die einen diesen Beruf so geschmackhaft und so interessant machen. Und natürlich, da man immer natürlich nicht weiß, wann halt was Stress ist und was interessant werden könnte, ist immer eine kleine Motivation. Ich jeden Tag fahre ich raus und denke mir, was erwartet mich heute? Gerade in Berlin, da hast du wirklich alles da drin. Und ich weiß, klar, natürlich, selbstverständlich werde ich wahrscheinlich an dem Tag genervt nach Hause fahren. Aber es muss nicht so sein. Und es muss nicht so sein, gibt mir meine Motivation.
Also wenn Sie in Berlin mal ein Taxi brauchen und Timo erwischen, dann haben Sie den Sechser am Lotto. Das verspreche ich Ihnen. 60 Milliarden Zellen unseres Körpers, jetzt halten Sie sich fest, sterben jeden Tag ab und werden auch gleich wieder erneuert. Ganze Organe oder Körperteile wiederum im Labor nachzuzüchten, das klappt leider bisher noch nicht. Werden nämlich Zellen, zum Beispiel aus Zähnen, so in diesen flachen Kulturschalen isoliert, da fehlt denen die räumliche Umgebung des Körpers. Die Zellen merken, hier irgendwas stimmt hier nicht und die schalten dann auf Regeneration. Und erst in einem dreidimensionalen Umfeld erinnern sie sich an ihre Aufgabe und werden quasi dann wieder zu Zähnen. Dass das nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen funktioniert, das hat eine Berliner Forscherin jetzt erstmals nachgewiesen.
Ich habe eine Methode entwickelt, wie man aus eigenen Zellen Zähne nachwachsen lassen kann. Ich bin Jennifer Rosowski, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet der medizinischen Biotechnologie der TU Berlin und hier forsche ich an der Entwicklung von Organen.
Visionäre Geschichten aus der Wissenschaft.
Gedacht haben wir uns das so, dass man irgendwann mal seinen Weisheitszahn verliert und daraus entnehmen wir Zellen. Und wenn man dann einen Zahn irgendwann an einer Stelle verliert, die man gerne kaschieren möchte, dann nehmen wir quasi diese Zellen, die vielleicht in der Zwischenzeit eingefroren wurden, und machen daraus einen klitzekleinen Zahnkeim, der eingespritzt wird in diese Stelle im Kiefer, wo der Zahn fehlt. Es dauert schon so 10-12 Monate, so wie eben beim Kind auch, von der Geburt bis zum ersten Zahn. Allerdings, Implantate gehen auch nicht super schnell. Es dauert ein paar Monate, bis man dann tatsächlich die Krone draufsetzen kann. Ich habe im Labor einen Zellball, ein Kondensat hergestellt aus den Zellen aus den Weisheitszähnen. Und dazu habe ich dann Zellen aus dem Zahnfleisch gegeben, weil das quasi die natürlichen Partner sind bei der menschlichen Zahnentwicklung. Und normalerweise im Menschen müssten dann diese Zahnfleischzellen einwachsen in den Zellball. Erst ab dem Punkt wird eine Zahnentwicklung ausgelöst. Und das Blöde an unserem Beruf ist, dass man immer relativ lange warten muss. Man muss die Zellen erst vermehren und dann wartet man 4 Wochen, bis sich da was entwickelt hat. Und dann am Ende friert man das Ganze ein und analysiert es. Das heißt, erst nach mehreren Wochen weiß man, ob man wirklich was gefunden hat.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Ich habe dann tatsächlich unter dem Mikroskop dieses Einwandern dieser Zahnfleischzellen in meinen Zellball entdecken können. Was quasi der Beweis ist, dass Zähne wachsen können, wenn man das in einen menschlichen Organismus einpflanzt. Und ich habe dann direkt alle im Labor zu mir gerufen, ins Mikroskop gucken lassen, habe sogar den Professor geholt. Und es ist sehr selten, dass ein Professor überhaupt ins Labor kommt und durch so ein Mikroskop guckt. Man sieht das zwar immer in den Filmchen, aber es ist tatsächlich nicht der Normalfall. Und ja, der hat dann ganz leuchtende Augen bekommen, weil hier ja was wirklich Einmaliges im Gange war. Es war einfach so ein riesiger Glücksmoment, sodass man tatsächlich sehen konnte, was hier passiert ist, dass hier sich die Anfänger einer Organbildung zeigten.
Und was hat's gebracht?
Ja, die Methode haben wir dann zum Patent angemeldet. Also tatsächlich hat es finanzielle Auswirkungen auf mich. Also als Erfinder an der TU Berlin ist man immer beteiligt, falls ein Patent verwertet wird. Also wir rechnen damit, dass es, wenn es dann funktioniert, in 5 Jahren etwa zur Marktreife kommen könnte.
Katsching! Gott sei Dank gibt es so Menschen, die an sowas Unvorstellbares glauben wie nachwachsende Zähne. Jede Woche stellen wir Ihnen hier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor, die so eine Vision haben und der dann nachgehen. Timo, was wäre deine Vision in deinem Leben?
Meine Vision in meinem Leben?
Ich habe gerade die ganze Zeit so gedacht, Wahnsinn, auf was für Ideen halt man so in der Wissenschaft kommt, wenn man jetzt so gar nicht wissenschaftlich arbeitet.
Darum beneide ich auch Wissenschaftler. Ich habe diese Weitsicht überhaupt gar nicht. Also ich habe dieses Vorstellungsvermögen, das besitze ich ja, auch so gerne ich es gerne haben würde, weil ich, aber ich habe es einfach nicht.
Aber so eine Vision von deinem Leben, was man so oft in Vorstellungsgesprächen gefragt wird, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Oh Gott, das ist immer so eine schreckliche Frage. Also natürlich, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Da gab es mal einen Comedian, der darüber gesprochen hat, dass er sich bei Aldi beworben hatte, aber abgelehnt wurde und dann bei Lidl sich beworben hatte und dann gefragt wurde, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, wenn es gut läuft bei Aldi, meinte er.
Hast du gar keinen?
Ich versuche mich irgendwie finanziell irgendwie unabhängig zu werden und dass ich mir auch im Alter keine Sorgen darüber machen muss, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreite. Wenn ich das erreicht habe, ist das für mich schon alles mehr als genug.
Timo, vielleicht wird es ja noch was beim Radio.
Ich hoffe. Ich arbeite daran.
Das war schon mit uns beiden hier. Es war schön, dass du da warst heute.
Schön, dass ich da sein
durfte. Weil so lange haben wir wirklich noch nie reden können.
Ne?
Sonst,
genau.
Dann. Ne? Sonst quatschen wir dann immer für die Aufzeichnung und so. Und Es war schön, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast.
Es ist eine wundervolle Erfahrung gewesen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Fotografier noch alles ab hier.
Ja, definitiv Instagram-Stories. Das ist ganz wichtig.
Und Sie schalten hoffentlich nächste Woche wieder ein. Da begrüßt Sie hier Caro Corneli bei Plus Eins. Tschüss.